Radio 1, nur für Erwachsene.
Radio 1, vor vormittags, das Filmmagazin. Wir wenden uns jetzt wieder der schönen Welt der Streamingdienste zu. RTL Plus, früher TV Now, liefert eine Serie, von der ich denke, dass sie wirklich Epoche machen kann, so wie es damals auch der Film getan hat. Stonk, die Geschichte des irgendwie irrsinnigsten Medienskandals der Bundesrepublik. Eine Geschichte, die man sich nicht ausdenken kann, die aber bekanntermaßen so stattgefunden hat. Der Film damals ein Riesenwelterfolg. Jetzt gibt es eine Serie, die sich in vielerlei Hinsicht davon kräftig unterscheidet. Warum nochmal diese Geschichte erzählt, weil muss der gefälschten Hitler-Tagebücher und vor allem wie es geschehen ist, das erzählt mir zum einen der, ich freue mich jetzt so, das sagen zu können, der Showrunner dieser Serie, was für ein schönes Wort. Er hat das Drehbuch eben mitgeschrieben, ist der Produzent und natürlich ein sehr geschätzter Kollege, Tommy Wosch. Hallo, hallo.
Hallo Knut, grüß dich.
Es ist ein Film, der natürlich auch lebt vom komödiantischen Spiel der Darsteller und Darstellerinnen. Das ist einmal der Fälscher selbst, Kujau, das ist Moritz Bleibtreu und dieser unglückselige Sternreporter Gerd Heidemann, der ist Lars Eidinger. Schön, dich mal wieder zu sehen. Hallo, hallo.
Ja, ich freue mich auch, Knut. Hallo.
Ich bin alt genug, um mich an diese Geschichte erinnern zu können. Wir waren im Osten, wir haben es mit einer gewissen Schadenfreude irgendwie auch wahrgenommen, dass ein so würdevolles Blatt wie der Stern, der sich meiner Meinung nach nie so ganz davon erholt hat, auf diese Geschichte reingefallen ist. Tommy, du bist ein bisschen jünger, 8 Jahre, glaube ich. Hast du es damals so wahrgenommen als einen Skandal, der wirklich die Medienwelt der alten Bundesrepublik durchgerüttelt hat?
Bei mir war es auch so, dass mir da eine gewisse Häme von meinen Eltern mitgegeben wurde. Also insbesondere mein Vater, der hätte jetzt den Stern nie gelesen, er hat den Spiegel nicht gelesen, damals gab es ja noch Quick und so, das hat er alles nicht gelesen, das war für den alles Teufelswerk, so Tittenblätter, die man nicht liest und insofern hat er sich da diebisch gefreut und als 13-Jähriger, der ich damals war, habe ich das dem Papa auch nachgemacht, da dachte er, was für Idioten, oder nee, ich war noch nicht im Stimmbruch, was für Idioten.
Wie war es bei dir, Lars, hast du schon irgendeine Beziehung zu dieser Geschichte gehabt?
Ja, ich glaube, ich mache mir was vor, wenn ich denke, ich kann mich da wirklich dran erinnern, ich war 7 Jahre alt. Ich habe immer gedacht, ich kann mich genau dran erinnern. Und ich weiß auch noch, dass irgendwann mal geisterte mal so ein Zitat von Stefan Effenberg rum, wo er gesagt hat, ja, das Einzige, was er jemals gelesen hat, waren die Hitler-Tagebücher. Also meine Eltern haben den Stern abonniert. Ich bin mit dem Stern groß geworden. Ich bin aber bis heute auch kein großer Freund, aber ich bin auch kein Freund des Spiegels. Ich finde es alles ziemliche Meinungsmache und ich fühle mich da generell immer so extrem beeinflusst, dass ich eigentlich diesen Medien immer so aus dem Weg gehe. Ja, im Grunde war ich einfach noch zu jung, ehrlich gesagt, um da eine wirkliche Erinnerung dran zu haben.
Den Spiegel hat es inzwischen auch erwischt mit einem handfesten Skandal, der übrigens auch verfilmt wird. Wir aber gehen jetzt nochmal wirklich zurück in die 80er Jahre und erzählen diese Geschichte. 6 Teile sind es, Tommy, und ich weiß, dass das auch wirklich deine Idee war. Also du bist zur RTL gegangen, beziehungsweise zur UFA, das ist eine UFA-Produktion, und hast gesagt, ich will die Geschichte nochmal erzählen. Das muss ja ein sehr starker Antrieb gewesen sein, zumal, machen wir uns nichts vor, es ja schon eine ziemlich ultimative Fassung gibt.
Ja, also da kann ich nochmal zurückgehen. Wie gesagt, Anfang der 80er war ich 13 und fing so langsam an, mich politisch und geschichtlich zu interessieren. Und da wurde mir erzählt, ja, da gab es mal eine schlimme Zeit in Deutschland und da gab es böse Leute, die Nazis. Aber die gibt es heute alle nicht mehr. Also so richtig entnazifiziert hat sich das alles nicht angefühlt. Das ist für mich halt der Nährboden, auf dem diese Geschichte passieren konnte. Und das finde ich das eigentlich Interessante daran, weil man da natürlich dann auch viel ablesen kann, was könnte noch passieren, was kann auch heute noch passieren. In meinem Wahlkreis haben 30% die AfD gewählt. Jeder Dritte ein Ausländerfeind. Job für die Gott.
Wir erleben ja den Mann, also diesen Journalisten, den Kollegen, wenn man so will, wie du ihn spielst, als jemand, der irgendwie schon innerlich darauf vorbereitet ist, da reinzufallen auf diese ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, kann ich mich nicht mehr erinnern, dass der offenbar so ein Liebhaber war, so von Nazi-Devotionalien-Kitsch, dass er schon durchaus eine Affinität hatte und deshalb vielleicht sogar schon bereit war für das, was ihm dann widerfahren ist. So spielst du ihn zumindest, finde ich.
Nein, das ist so gewesen. Also das würden wir, glaube ich, auch sonst nicht erzählen. Und das ist schon erstaunlich. Klar, also das ist das, was an dieser Figur interessant ist. Man kann es ja wirklich gar nicht glauben, dass jemand damit durchkommt. Und ich meine, die Geschichte, dass er über die Hitler-Tagebücher stolpert, hat auch unmittelbar damit zu tun, dass jemand überhaupt in diesen Kreisen verkehrt und sich mit Leuten austauscht. Das waren einfach Sammler. Ja, ja, den Vorwurf, glaube ich, musste sich auch gefallen lassen. Also auch die Frage, warum sammelt man das eigentlich? Ja, oder woher rührt diese Faszination? Und das war auch was mich an dem Thema am meisten interessiert hat, weil Moritz von Uslar hat irgendwann mal zu mir gesagt, der Zweite Weltkrieg war in den 80ern so lange her wie heute, aus heutiger Sicht, die 80er Jahre. Und ich bin 76 geboren. Für mich sind die 80er Jahre wahnsinnig präsent. Ich bin dadurch sozialisiert worden. Ich habe eine unmittelbare Erinnerung daran. Wenn ich mir überlege, dass Leute meines Alters in den 80er Jahren eine ähnliche Erinnerung oder Verbindung zum Zweiten Weltkrieg hatten, dann war das wirklich die unmittelbare Vergangenheit. Und so jemand wie Gerd Heidemann, der steht da natürlich mittendrin. Und ich finde, das ist eine sehr gute Figur, um sich daran abzuarbeiten und sich zu fragen, inwieweit sind wir als Gesellschaft natürlich noch davon beeindruckt oder beeinflusst oder traumatisiert und inwieweit arbeiten wir uns bis heute daran ab. Ich bin eigentlich so groß geworden, dass mir immer gesagt wurde, ja, aber das ist eine ganz andere Zeit und es ist eine ganz andere Generation und es hat ja mit uns nichts mehr zu tun. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, wir tun gut daran, uns unserer unmittelbaren Vergangenheit zu stellen.
Also daran denkt man wirklich, wenn man den Film sieht, beziehungsweise die 6 Teile sieht, unentwegt. Man rechnet ja auch immer und überlegt, aha, wenn das der so alt ist, dann könnte er dabei gewesen sein. Ist ein wichtiges Element. Und was man auch natürlich nochmal begreift, ist, sie wollten auch reingelegt werden. Also man hat so das Gefühl, sie wollten dran glauben und deshalb haben sie dran geglaubt. Obwohl alle Hinweise ja aberwitzig sind. Diese Tagebücher sind eine miese Fälschung. Man kann im Prinzip nicht glauben, dass gestandene Journalisten darauf reingefallen sind, aber sie wollten es vielleicht?
Ja, ich glaube, sie wollten einfach das glauben, weil sie es glauben wollten, ganz genau so, wie du es sagst. Und dann, ist aber noch ein weiterer Punkt, der uns natürlich komisch vorkommt, ist, dass das Papier nicht überprüft wurde. Aber das ist eigentlich logisch. Die sind nicht davon ausgegangen, dass jemand so blöd ist, dass er nicht das Papier aus der Zeit nimmt. Für sie war eigentlich das große Geheimnis, ob man die Schrift ordentlich nachmachen kann. Und das haben sie ja prüfen lassen, leider auch nur relativ rudimentär, weil sie eben auch keine ganzen Tagebücher rausgeben konnten und durften, damit eben keiner weiß, dass es Hitler-Tagebücher gibt. Also es gab auch den einen oder anderen Fallstrick, aber im Prinzip war es wirklich so, sie wollten es unbedingt haben.
Und sie haben es bekommen und damit diesen handfesten Skandal, der beschrieben wird in diesen 6 Teilen bei RTL Plus, also Streamingdienst, und das ist jetzt auch schon möglich. Ab 30. November laufen die 6 Teile dort, können gestreamt werden, Anfang nächsten Jahr ist dann auch linear wahrscheinlich im Fernsehen zu sehen. Und wir reden auch gleich weiter über Faking Hitler. Faking Hitler, 6 Teile, die jetzt zu sehen sind im Streamingdienst RTL Plus, über den großen Sternskandal, also über die Hitler-Tagebücher, die gefälschten Tagebücher. Lars Eidinger spielt die Hauptrolle, zeigt einen Mann, finde ich, der so ganz verschiedene Eigenschaften hat, der auch nicht nur eine Karikatur ist. Das ist er durchaus auch. Er hat was Schmieriges, irgendwie auch so einen Retro-Charme natürlich durch die 80er Jahre. Aber auf der anderen Seite hat er auch was Verschlagenes und manchmal hatte ich sogar das Gefühl, du spielst ihn so ein bisschen wie einen Komplizen, trotz alledem. Irgendwie verstehst du, glaube ich, auch seine existenzielle Not, in der er auch ist. Er macht das ja nicht nur aus Spaß, sondern er braucht dieses große Ding für seine Weiterexistenz.
Ja, ich sehe darin immer so ein bisschen meine Aufgabe als Schauspieler, also einfach dem nachzuspüren und zu sagen, inwieweit kann ich mich denn mit so jemandem identifizieren und wie viele Anteile hat er eigentlich auch an meiner Persönlichkeit oder den Zuschauer auch natürlich einzuladen, sich in dem wiederzuerkennen. Auf der anderen Seite verbietet sich's, finde ich auch, die ganze Zeit immer noch die eigene Sicht, also meine Sicht auf die Person mit einfließen zu lassen. Also ich habe das damals in der Schule gelernt, wenn man eine Interpretation macht oder eine Analyse, dann beschreibt man erstmal, was da los ist und am Ende kann man vielleicht noch seine eigene Meinung einfließen lassen. Aber das kennt man ja auch aus dem Journalismus, die ganze Zeit alles jetzt einzufärben mit meiner Meinung, das finde ich nahezu grenzüberschreitend. Ich kann dir zwar jetzt sagen, was ich von dem halte, aber das hat in meiner Darstellung nichts zu suchen. Und das genieße ich auch, ja, dass ich sagen kann, in dem Moment versuche ich wirklich nur zu begreifen, warum macht er das und aus welcher Logik heraus agiert er. Und wenn ich das schaffe, nachvollziehbar zu machen, dann ist schon viel gewonnen. Ja, weil vieles von dem, was der Gerd Heidemann macht, verstehe ich ja auch erstmal gar nicht. Also, und ich finde es sehr interessant, dass du das beschreibst, weil ich glaube auch, dass es einen Teil gibt, oder sagen wir mal so, wenn man den Gerd Heidemann unter Hypnose setzen würde und würde fragen, sind die Tagebücher gefälscht, würde er sagen, natürlich sind die gefälscht. Ja, und man fragt sich dann aber, was führt dazu, dass er so unbedingt daran glauben muss oder was lässt ihn alle Zweifel übersehen? Ja, weil so bewundernswert oder unterhaltend, auch dieser Konrad Kuja hatte einen wahnsinnigen Unterhaltungswert und da davon lebt auch diese ganze Serie, so eine diebische Freude auch als Zuschauer dabei zu entwickeln, wie der die alle an der Nase herumführt.
Und auch übrigens, wie immer Oates bleibt treu, das spielt. Also so mit so einer Verschlagenheit und so einer Frechheit, die ihm wirklich sympathisch ist, die ihn einnimmt für ihn, weil er ist ja derjenige, der die Mächtigen, die großen Meinungsmacher aufs Glatteis führt. Aber du hast ja Stonck gerade erwähnt, das war eine wirklich großartige Mediensatire, die ja keinen Anspruch erhoben hat, dokumentarisch zu arbeiten. Wohingegen, ich fand, die Serie hat auch ihre erfundenen Elemente, da kommen wir noch drauf, aber mir erschien sie schon dokumentarischer, vielleicht näher an den Vorgängen dran, zumal auch mehr Platz und Zeit ist bei sechs Teilen.
Nehmen wir mal die Szene, die bei Stonck so ikonisch ist, wo Götz George mit den Tagebüchern auf den Tisch bringt und die präsentiert, die war in der Realität anders. Heidemann war vieles, aber war kein Poser. Mhm. Und in der Realität hat man ihm die Bücher in die Hand gedrückt. Er guckt so ein bisschen schäl und als wenn er schon wüsste, was da kommt. Und dann sagen noch andere Reporterkollegen, Mensch Gerd, jetzt halt mal die Bücher hoch. Du weißt doch, wie ein gutes Bild geht. Und dann macht er das halt irgendwie super gespielt, auch von Lars. Wenn man das mit Stonck vergleicht, Stonck hat für die wirklich durchschlagende, komische Wirkung, die dieser tolle Film hat, einfach drauf verzichtet, insbesondere Kuja auch in seinen Untiefen zu beleuchten, weil schlussendlich hat der Typ wissentlich oder unwissentlich, ich gehe davon aus, wissentlich Geschichtsrevisionismus betrieben und wenn es so durchgegangen wäre, es wäre einfach eine totale Katastrophe gewesen. Nicht nur für die Opferfamilien, sondern auch für die deutsche Gesellschaft und für die Leute, die dann sich selber nochmal hätten Persilschein ausstellen können im Sinne, ja, wenn der Führer das alles nicht wusste, ja, wie sollte ich denn das dann eigentlich wissen? Also eine komplett Katastrophe.
Du hast eben auch mit erfunden, es gibt also Stränge, die nicht der Realität entsprechen, diese Geschichte von Ulrich Tukur, der Professor, der wo die Tochter dann als Sternmitarbeiterin, die auch erfunden ist, herausfindet, der war einer Waffen-SS und nun überlegt, wie loyal bin ich ihm gegenüber. Warum so eine Erfindung? Die Geschichte ist doch auch spannend und aufregend genug. Wozu brauchst du diesen Hintergrund dieser erfundenen Geschichte?
Für mich war die Geschichte nicht spannend genug, weil da fälscht einer ein paar Tagebücher und der andere kauft die. Das ist eigentlich schnell erzählt. Das, was mich angetrieben hat und wie gesagt schon als kleiner Junge angetrieben hat, ist wirklich die Frage, wie viele Nazis gibt es eigentlich bei uns in der Gesellschaft? Ist das, was mich heute noch antreibt, bei jedem Auto, wo irgendein Aufkleber drauf ist, böse Onkels oder ist böse Onkels drauf, oder weiß man, da ist ein Nazi drin, steht Rammstein drauf, muss man nur gucken, ob der vielleicht Lone Star-Klamotten anhat. So gehe ich durchs Leben. Und die Hauptfrage ist ja dann auch nicht nur die große Gesellschaft, sondern sagen wir die kleinste Zelle, also die Familie. Und das ist das, was mich auch noch sehr beschäftigt hat. Ne? Für so Fragen wie, was hat denn der Onkel Johann da eigentlich für eine Uniform an? Und dann kriegt man so Antworten wie, ach ja, der hat ja einen Eid geleistet, nicht? Also der war ja Soldat und so. Und das war mir unheimlich wichtig, dass man diesen Teil eben auch mit unterbringt.
Zumal ist das vergegenwärtigt, was Lars gerade beschrieben hat, nämlich diese ungeheure Nähe, die wir vergessen. Das sind alles Menschen, die sind durch den Krieg gegangen und der Krieg wirkt nach. Und das wird durch diese Geschichte, finde ich, nochmal ganz deutlich, wie natürlich auch man sich die Frage stellt heute, wir leben ja in ganz anderen medialen Zeiten. Die Medien verlieren Vertrauen, wir haben das digitale, mediale Geschehen, wo also Leute unheimlich schnell reagieren können. Also wir leben in einer ganz anderen medialen Welt. Was hat so eine Geschichte wie die vom Stern dann vielleicht uns auch zu sagen?
Ein Fälscher hätte heute möglicherweise diesbezüglich bessere Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kann man heute natürlich leichter recherchieren, hätte also wiederum schlechtere Möglichkeiten. Der für mich ganz entscheidende Punkt ist aber, wird es wirklich anders laufen? Nein, wird es nicht, weil ein Hitler-Tagebuch immer noch die Faszination ausüben würde, die es damals ausgeübt hat. Und solange wir nicht irgendwie so einen ganz grundsätzlichen Ekel gegenüber solchen Sachen und gegenüber solchen Menschen haben, und zwar in der Breite, wird es immer wieder passieren.
Da hast du noch eine letzte Frage, ganz einfach an dich als Schauspieler in dem Falle. Ich habe ja schon gesagt, das Ganze hat so einen Retro-Charme. Es gibt auch keine Handys, man recherchiert noch völlig anders. Alles ist Papierarbeit auch noch. Und ich frage mich dann, wie war es für dich auch als Schauspieler, so eine Zeit zurückzugehen mit diesen komischen Klamotten? Du bist ja auch bekannt für einen exzentrischen Kleidungsstil manchmal. Also ich könnte mir vorstellen, das hat auch einfach in ganz einfachen Sinne Spaß gemacht, das in dieser Welt so unterwegs zu sein, die eine wirklich sehr vergangene ist.
Ja, das hast du gut beschrieben. Also ja, das hat wirklich was Lustvolles. Und wie gesagt, ich bin ein Kind der 80er für mich. Ich bin eigentlich bis heute extrem davon geprägt. Und natürlich, da wird man auch nostalgisch. Und da gab es auch einen anderen Umgang natürlich mit Nikotin und überhaupt. Die sind ja auch ständig besoffen gewesen. Also ja, das finde ich schon interessant. Es ist auch in gewisser Weise wie so ein Sehnsuchtsort. Das merke ich schon. Also weil da mit einer anderen Unbedarftheit vorgegangen war. Aber also viele Sachen, die wir heute in Frage stellen, und das ist ja auch ein Thema zum Beispiel, Beispiel, was so Männerdominanz anging, da erschrickt man ja förmlich, mit welcher Selbstverständlichkeit da wirklich noch hochgradig frauenfeindlich auch argumentiert wurde. Da bin ich ganz froh darum, dass wir uns heute da weiter bewegt haben.
Peking Hitler, ab nächster Woche, ab 30. November, kann also gestreamt werden, RTL Plus, und dann Anfang nächsten Jahres lineare Ausstrahlung. Ganz herzlichen Dank dem Showrunner Tommy Wosch. Danke dir.
Danke dir. Danke Knut.